Herzlich darf ich Sie grüßen an diesem Abend unter dem Wort. Und wie es Bruder Buch schon in seiner Einleitung gesagt hat, erwarten wir von dem Herrn, dass er uns segnet. Und da ist gerade für die Gemeinde dieses herrliche Wort aus Epheser 1, Vers 3 maßgebend. Wir sind gesegnet mit dem ganzen Segen des Christus, also in den himmlischen oder überhimmlischen. Das ist eine gute Einleitung zu der Thematik von heute Abend im Rahmen des Gesamtthemas, was wir sind und sein werden in Christus. Es geht also heute Abend um einige Begriffe, die wir in der Bibel finden, aber die wir auch klar differenziert sehen müssen. Vollkommen und Vollendung. Kennen Sie Perfektionisten? Ich denke, dieses Fremdwort aus dem Lateinischen kommen, ist uns sicher geläufig. Perfekt. Da fehlt nichts. Ich kenne so einige, die in ihrem Leben diese perfektionistische Haltung ausprägen. Und also Leute, die alles bestens vollkommen ohne Fehler machen wollen. Und wenn es dann daneben geht, dann wird es kritisch. Nun brauchen wir uns also nicht von der Psychologie her belehren zu lassen. Das ist sicher auch da manches interessant, aber es geht uns um das Wort Gottes. Vollkommen und vollendet. Beide Begriffe gehören zusammen. Und aus dem Kontext geht das auch hervor, dass beide aufeinander bezogen sind, aber wir müssen doch wiederum differenzieren. Wenn es in Matthäus 5, Vers 48 heißt, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, dann könnte man den Eindruck haben, hier wird von uns etwas Perfektes verlangt. Ich will zu diesem Wort noch nicht Stellung nehmen, sondern werde das nachher noch einmal anhand anderer Textstellen aufgreifen. Ich möchte es mal übergeordnet zunächst so sehen. Wenn der Begriff vollendet gebraucht wird, ist immer auch damit ein zeitlicher Abschluss vollzogen und verbunden. Beim Vollkommensein geht es, so will ich es einmal im übertragenen Sinne sagen, um ein ganz gesundes, normales Wachstum. Ist ein kleines Kind, das auf diese Welt kommt, vollkommen? Ich denke, ja, da fehlt doch gar nichts. Alles vorhanden. Und so ist auch ein Kind Gottes, das von oben gezeugt wird, neues Leben aus Gott bekommt, vollkommen, aber noch nicht vollendet. Es muss ein geistlicher Wachstumsprozess einsetzen. Und immer dann, wenn ein Kind nicht normal wächst, krank ist, zurückbleibt, dann wird es kritisch. Man spricht von Krise im Leben. Und auch im Geistlichen gibt es ja solche Momente. Wenn der Apostel Paulus in Epheser 4 klagt, ihr seid Unmündige, die von allerlei Winterlehre hin und her geworfen werden. Dann ist das auch ein gewisser Vorwurf. Und da ist kein gesundes Wachstum im Glaubensleben entstanden. Ich denke, dass dieses Beispiel uns den Einstieg liefert in diese Gesamtproblematik. Ich will jetzt auf einige Bibelstellen eingehen, die uns das erläutern. Und ich möchte dazu dann auch vom Worte Gottes her noch einige andere Parallelstellen einfügen. Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb und ausrief, es ist vollbracht, da ist das Heilswerk vollendet worden. Gott hat das legitimiert und durch die Auferweckung Jesu aus den Toten, durch seine Inthronisierung, ist dann dieses Werk quasi versiegelt worden. Er hat mit einem Opfer, das ist einmal geschehen, uns so wunderbar erlöst, dass wir sagen dürfen, diese Erlösung ist vollkommen und wird uns zugesprochen. Liebe Geschwister, das ist etwas so Wunderbares, wenn uns das aufgeschlossen wird. Dann allerdings gibt es auch den Blick für total falsche Entwicklungen. Und die bringe ich hier und da auch ein, damit Gläubige erkennen, hier gibt es eine falsche Entwicklung. Sehen Sie, wenn zum Beispiel in der katholischen Kirche, und ich bitte, wenn hier Katholiken sind, das so aufzufassen, es geht mir nicht um die Gläubigen darin, sondern um die Lehre. Wenn dort sonntags in der Eucharistiefeier die sogenannte unblutige Wiederholung des blutigen Opfers Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha geschieht, dann ist das mit diesem Wort und dieser klaren Aussage nicht zu verbinden. Ich denke, das ist Ihnen klar, nicht? Und nur der Priester kann ja kraft Amtes diese sogenannte Wandlung vollziehen. Das ist also diese Transsubstantiationslehre aus dem Lateinischen, nicht? Und da wird also immer wieder das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, aufgegriffen und wiederholt. Nein, so nicht. Auf einmal ist dieses Opfer geschehen und dadurch sind wir vollkommen gemacht in ihm. Wir sind noch nicht vollendet, das ist klar. Denn der Nachsatz, die geheiligt werden, die sich jetzt also in diesen Heiligungsprozess mit hineinnehmen lassen, aber auch da ist wieder klar, Jesus Christus ist unsere Heiligung. 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst, und jetzt ist das aus dem Kontext wieder etwas anders zu übersetzen, er wird euch vollkommen machen in Verbindung mit der Vollendung. Aber entscheidend ist auch wieder, dass der Gott der Gnade der Urheber ist. Er wird befestigen, gründen, nicht damit wir die herrliche Stellung der Kinder Gottes bezeugt. Das Ziel wird uns angegeben, und jetzt greife ich nochmal auf die Stelle Matthäus 5, 48 zurück. Wir sollen vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist in Christus Jesus, und das wird sich einmal in einer wunderbaren Weise dann auch im Blick auf die Vollendung in unserem Leben vollziehen. Wenn er geoffenbart wird, dann werden wir mit ihm geoffenbart werden. Es gibt also eine Fülle von Stellen, ich kann nur einige nennen, die uns präzise das aussagen, was auch dann in diesem Spannungsfeld deutlich wird. 2. Korinther 13, Vers 11. Übrigens, Brüder, freut euch. Ja, und die Freude ist eine Möglichkeit, das Heil in Christus für uns in Anspruch zu nehmen. Werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Oder wenn Paulus ausspricht, Philipper 3, Vers 15, ist eine eigenartige Formulierung. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein, und wenn ihr etwas anderes gesinnt seid, so wird es euch Gott offenbaren. Ich möchte es nochmal wieder nach dem zum Ausdruck bringen, wie ich es einleitend an dem Beispiel deutlich gemacht habe. So viele nun in Christus diese Vollkommenheit annehmen und dann gesund wachsen in diesem Heilungsprozess. Die letztlich können nur untereinander gleichgesinnt sein. Kolosser 1, Vers 28. Wir verkündigen ihn, Jesus Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Ist das eine wunderbare, herrliche Berufung? Also in der Regel hört man nicht allzu viel mehr heute von diesem Ziel. Es gab ja früher auch zu Beginn des Jahrhunderts, eine Heiligungsbewegung, manchmal sehr gesetzlich, aber immerhin hatten unsere Väter im Glauben, und wenn ich manche Schriften noch lese, ja, das Ziel vor Augen und auch die konkrete Praxis, nämlich, dass wir Menschen uns umgestalten lassen. Aber das geschieht nicht durch eigene Leistung. So wie ein Kind gesund und normal wächst, dadurch, dass es entsprechende Nahrung aufnimmt, dass es sich bewegt, Gemeinschaft sucht, so ist das bei uns auch. Ich werde auch auf den Weg, wie das nun konkret praktisch geschieht, in dem letzten Teil noch einmal hinweisen. Oder 2. Timotheus 3, Vers 17. Auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk vollkommen geschickt. Ja. Schon ein hoher Anspruch, nicht? Vollkommen sein, zu jedem guten Werk geschickt, sind wir das? In uns nicht. Aber ich denke, es fängt damit an, dass wir im Glauben ein solches Wort ernst nehmen und für uns verinnerlichen. Gott will uns diese Kraft schenken. Gott will uns umgestalten in sein Bild. Und dass wir diesem Bilde Gottes dann auch entsprechen. Es sind wunderbare, herrliche Stellen, die uns auf diese göttliche Möglichkeit hinweisen. Und das kann nur durch die Kraft des Geistes in uns geschehen. Dass wir die Frucht des Heiligen Geistes dann auch auswirken. Dass wir nicht in uns selbst leben, nicht fleischlich bleiben. Das sind wir, das ist das Thema von morgen, bereits in Christus. Wir sind also in ihm gerecht gemacht und schon sogar herrlich gemacht. Darum sollten wir den rechten Blick für uns haben. In einem doppelten Sinne, nämlich einmal in uns ist nichts Gutes von Natur aus. Von uns aus können wir das Gute, was wir wollen, nicht vollbringen. Das hat Paulus durchlebt. Aber wenn Christus in uns lebt durch den Glauben und wir ihm Raum geben durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, dann werden wir geistliches Wachstum erleben und erfahren, in dem Sinne, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Und Paulus sagt es in Kolosser 1, 28, jeden Menschen, das sind natürlich nur die Christen gemeint, weil es ja hinterher heißt, in Christus vollkommen darzustellen. In Christus, sonst geht es nicht. Und wenn wir in ihm sind, teilhaben an dem erhöhten Christus, an seinem Leben, an seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligung, an seiner Liebe, dann können wir auch so diesen Anforderungen entsprechen. Wir brauchen also hier eine ganz klare, eine gesunde Lehre. Und ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, wenn wir manches menschlich sehen, dass wir irgendwo perfektionistisch werden wollen, auch im Glaubensbereich. Ich will Ihnen mal so ein Beispiel zitieren. Vieles geschieht ja da in Amerika, was über das normale Maß hinausgeht. Dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann also oft auch im Glaubensleben der Christen einiges produzieren, was nicht immer der Bibel entspricht. Er hat also zum Beispiel ein Fernsehevangelist in Seattle im Staat Washington Folgendes gelehrt. Wenn Gott in den Spiegel sieht, dann sieht er mich. Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich Gott. Oh, Halleluja! Wissen Sie, manchmal sagen die Leute zu mir, wenn sie sauer sind und mir eins auswischen wollen, sie glauben wohl, sie wären ein kleiner Herrgott. Ja, danke, Halleluja, das haben Sie genau richtig verstanden. Dann fragt der andere wieder, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, etwa Jesus? Jawohl, hören Sie mich. Laufen Sie denn hier alle herum wie die Götter? Ja, warum eigentlich nicht? Gott hat mir das so gesagt. Und weil ich eine genaue Kopie Gottes bin, werde ich so handeln wie Gott. Sind Sie mit so einer Aussage einverstanden? Nein, nicht? Dann merken Sie, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Die Gefahr besteht immer. Also wir brauchen, liebe Geschwister, den Blick für die Herrlichkeit, für die Erlösung, aber auch für das, was wir in der Praxis oft sind und abgeben. Dass wir uns nicht selbst täuschen und belügen. Wenn wir also nur die Stellung sehen und nicht auch immer wieder uns im Glauben prüfen, dann kann so eine Entwicklung kommen, völlig einseitig. Prüft euch, 2. Korinther 13, Vers 5, ob ihr im Glauben steht. Das ist nicht eine ständige psychologische Übung, dass wir uns immer den frommen Puls fühlen. Aber es ist auch notwendig. Wir erlesen das ja in der Offenbarung, dass die Gemeinde zu Laodicea den Eindruck hatte, da ist alles bestens in Ordnung. Und der erhöhte Herr muss sagen, stimmt gar nicht. Du siehst das total falsch. Oder ihr dort in der Gemeinde. Und das Problem am Ende dieses Äons ist, auch Menschen, die da haben einen Schein oder die Form der Gottseligkeit und die Kraft verleugnen sie. Und die Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes immer nur in Verbindung mit dem Kreuz. Das ist also eine wunderbare Erkenntnis, die wir haben dürfen in Christus, der ja uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Haben wir alles, was notwendig ist. Das Heil ist vollbracht. Und wenn wir daran teilhaben und gesund wachsen, dann dürfen wir sagen, wir sind in ihm vollkommen. Das sagt auch Kolosser 2, Vers 10, da gibt es noch eine etwas andere Übersetzung, wir sind in ihm bereits zur Fülle gebracht. Wenn wir daran denken, dass wir schon am Ziel sind, in Christus, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es kann eigentlich von der Stellung her nichts Vollkommeneres geben, meinen Sie das nicht auch? Unser Leben ist jetzt schon mit Christus eins und verborgen im Gott und wir sind schon versetzt in die Herrlichkeit. Eine Stelle, die ich öfters hier auch schon zitiert habe. Und jetzt ist die Frage, auf wen schauen wir, wenn es mal kritisch wird, in Anfechtungen oder Versuchungen? Immer dann, liebe Geschwister, wenn wir dann den Blick auf uns richten, unsere Unmöglichkeit feststellen, aus so einer Situation herauszukommen. Wenn wir dann den falschen Blick haben, dann bewegen wir uns aus der herrlichen Stellung in Christus heraus. Nun möchte ich jetzt einige Stellen zu dem Thema der Vollkommenheit lesen, damit auch das deutlich wird, was uns geschenkt ist in Christus Jesus. Es wird also dann hier auch der zeitliche Aspekt ja mit deutlich. Hebräer 11, Vers 14, da geht es um eine Gruppe der Glaubenden, die in der irdischen Situation in Nöten und Anfechtungen nicht die Errettung erfahren haben. Darum, dass Gott für sie etwas Besseres ersehen hat. Auf dass sie auch nicht ohne uns, und jetzt steht da das Wort, vollendet würden. Nicht? Und das geschieht, wenn die in Christus Entschlafenen und die noch in dieser Zeit Lebenden, wenn der Herr kommt und seine Gemeinde heimruft, wenn er sie darstellt ohne Flecken und Runzeln, dass dann die Vollendung vorgenommen wird. Wenn die Gemeinde dargestellt wird, dem Vater ohne Flecken und Runzeln, nachdem dieser Erdenlauf abgeschlossen ist. Es sind wunderbare Hinweise, die uns das Wort Gottes schenkt. Der Jesus sagt selber, und damit wollen wir noch zwei Zeugnisse hören, ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Wort, das Werk, das du mir gegeben hast. Das konnte er sagen, als er ausrief, es ist vollbracht. Und was sagt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 7 am Schluss seines Lebens? Ich habe einen guten Kampf gekämpft, Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Damit wird deutlich, es ist ein zeitlicher Abschluss gekommen. Paulus ist gesund gewachsen im Glauben. Er hat ja immer wieder seine Mitstreiter im Glauben und auch die Adressaten der Briefe aufgefordert, doch geistlich gesund und normal zu wachsen, bis hin zum Vollwuchs des Mannes in Christus. Und wenn dieser Christus, der herrliche Organismus, sein Leib, wenn der vollendet ist und damit auch wirklich total vollkommen, dann ist etwas zum Abschluss gebracht. Paulus konnte dann schon sagen, dass er hier sein Lebenswerk vollendet hat. Ebenso wie der Herr Jesus das sagt, ich habe dich verklärt auf Erden. Vollendet sein möchten schon manche hier, auch wenn sie in Nöten und Anfechtungen stecken. Gott aber setzt Zeit und Stunde, weil er genau weiß, wie lange ein solcher Reifungsprozess geht, bis die Gemeinde dann vollendet wird und jeder Einzelne auch das Ziel seines Lebens erreicht. Noch eine Stelle, um das deutlich zu machen, dass mit Vollendung immer auch etwas Zeitliches verbunden ist. Offenbarung 10, Vers 7. In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten und Propheten. Das Geheimnis Gottes ist immer Christus. Christus und sein Leib ist eine Heilskörperschaft, ebenso auch Christus und die Erstlingsschar aus Israel, sein Weib. Wenn das bereitet wird, wenn die Hochzeit des Lammes stattgefunden hat, dann ist auch da etwas zum Abschluss und zur Vollendung gekommen. Und sehen Sie, aus diesen beiden Begriffen heraus, die jeweils die Situation gläubiger Menschen schildern, einmal, dass sie in Christus alles haben, dass sie aber noch in einem Lern- und Heiligungs- und Reifeprozess sind, daraus ergeben sich Spannungen. Und damit müssen wir umgehen. Ich darf nochmal sagen, wer nur die eine Seite sieht, wir haben in Christus alles, ohne den konkreten praktischen Wandel zu sehen, der steht in der Gefahr, dass er den Blick für das Diesseits verliert. Weiß mir, sagte mal ein junger Mensch von jemandem, der Christ sein wollte, der schwebt immer so 1-2 Meter über dem Erdboden. Ich habe hier und da solche kennengelernt, die also gar nicht wahrgenommen haben, was konkret praktisch in ihrem Leben ablief. Immer nur Halleluja und alles herrlich und wunderbar. Ist schön. Also nur die eine Seite. Die andere ist, was du bist in Christus, das wäre. Aber das Evangelium. Religion sagt, strenge dich an, dann wirst du etwas, dann erreichst du das Ziel. Wir dürfen Evangelium erfahren, was wir sind in Christus, erlöst und herrlich gemacht, schon ans Ziel gebracht, das sollen wir nun im Glaubenslauf auch zielorientiert anstreben. Und dazu gibt selber der Herr die Kraft. Dieses Spannungsmoment wird übrigens in Epheser 2, Vers 10 ganz deutlicher zum Ausdruck gebracht. Da steht, dass wir, also wenn man den genauen Urtext nimmt, sein Kunstwerk sind, geschaffen zu guten Werken, die Gott selbst zuvor bereitet hat. Also uns selbst hat der Herr wunderbar gestaltet, neues Leben geschenkt, wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden und nun sollen wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Aber sehen Sie, auch das ist etwas Herrliches, wenn wir das wissen. Wir werden nie überfordert, auch wenn es heißt, wir sollen vollkommen sein, wie er ist. Ja, Gott hat die Werke zuvor bereitet. Wandle in den Werken, sei getrost, setz dich doch nicht selber unter Druck. Ich darf nur mal sagen, Menschen, die also im geistlichen Bereich so perfektionistisch eingestellt sind, stehen in der großen Gefahr, wenn sie versagt haben, dass sie depressiv werden. oder sogar an sich selber verzweifeln. Ich habe auch schon manche kennengelernt, die sogar dann den Glauben total über Bord geworfen haben. Nicht? Es wird ja auch manchmal in der Verkündigung gesagt, in manchen Liedern, die nicht eben immer schriftgemäß sind. Ne? Sie kennen auch dieses Kinderlied, alle Tage Sonnenschein, immer nur alles Herrlich. Ne? Es ist vom Wesen her so, aber dennoch stehen wir auch unter Anfechtungen. Und gerade Paulus hat das mit auch erleben dürfen. Wie ist er angefochten worden? Die gewaltige Spannung in seinem Leben wird dann im 2. Korintherbrief deutlich, wo er den ersten ergänzt. Was zählt ja alles auf an Leiden und Nöten? Und kann doch immer wieder sagen, Dank, Herr. Darum will ich mich freuen in all diesen Leiden, in den Schwachheiten, in den Nöten. Oder auch im Römerbrief, nicht? Da kommt auch diese gewaltige Spannung zum Ausdruck. Aber er bezeugt die Liebe Gottes, die ausgegossen ist ja in unser Herz und nach Römer 5. Niemand und nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, nicht? Das ist wieder die herrliche Stellung. Und wenn er dann diese Widerwärtigkeiten alle aufzählt, ja? Tod, Leben, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes und was er noch alles nennt. Keine Kreatur vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes in Christus. Stellung und Praxis. Ne? Also die, die nur die Stellung sehen, können in die große Gefahr kommen, dass sie in Nöten und Anfechtungen irgendwie nicht mehr durchblicken. Die andere Seite, liebe Geschwister, und ich denke, das ist heute fast noch mehr der Fall, ist, dass man sich mit einem Christentum zufrieden gibt, das auch wiederum nicht der Bibel entspricht. Also wenn ich das immer höre, du kannst kommen, so wie du bist, einerseits in Ordnung, ja? Du kannst bleiben, wie du bist und wie man dann teilweise umgeht mit Jesus, das ist schon erschütternd. Ich habe jetzt ein Büchlein geschenkt bekommen, und da hat der Autor sehr viele Kontakte gehabt mit den Jesus Freaks, ist sicher Ihnen bekannt, nicht? Und er hat also nur Stellen zitiert, wie diese Leute auf einer ganz primitiven, untersten Ebene mit Jesus umgehen. Also ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr erschüttert und auch getroffen. Möchten wir da lernen, diese Spannungen gottgemäß zu ertragen, damit wir gesund wachsen? Aus einer Spannung heraus, das wissen wir schon von der Elektrizitätslehre her, nicht? Aus der Spannung heraus entsteht Energie, die in Kraft umgesetzt werden kann, in Licht und was alles an technischen Möglichkeiten vorhanden ist. Sicher hätten wir es gern, wenn wir ohne Spannungen, ohne Nöte und Anfechtungen durch dieses Leben gehen. Aber das ist nun von Gott her anders geplant. Wir sollen hier bewährt werden im Glauben und sollen damit zubereitet werden auf das eigentliche Ziel, das der Herr uns schenkt. Und dieses Ziel, das wird er auch erreichen. Gott ist getreu. Und wenn er sich mit uns, mit den Menschen, einen wunderbaren Plan ausgedacht hat, mit seiner Gemeinde, mit dieser Ekklesia, dann wird er, weil Christus der Garant ist, das in uns angefangene Werk auch vollführen, bis auf den Tag seiner Parousie. Darüber dürfen wir uns freuen. Das ist etwas Köstliches, das im Glauben zu erfassen. Ich möchte jetzt aus 1. Korinther Kapitel 6 einige Verse lesen, die uns dieses Spannungsmoment auch verdeutlichen. Und zwar von Vers 11 an, da heißt es, und solche sind eurer etliche gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen des Herrn Jesu Christi und durch den Geist unseres Gottes. Und wenn ihr denn nachher bezeugt, wisst ihr nicht, Vers 15, dass eure Leiber Christi Glieder sind, dann wird damit die wunderbare Stellung auch zum Ausdruck gebracht. Also im Gegensatz zu dem damals, zu dem einst, sind wir durch Jesus Christus, durch sein Blut erlöst. Wir sind abgewaschen. Das Wort Gottes ist wie ein Wasserbad, das Wasserbad des Wortes. Sind bereits geheiligt. Das heißt nicht perfekt in dem Sinne, dass uns nie Fehler wieder unterlaufen könnten. Nicht der Begriff heilig, Heiligung oder Heiligkeit wird oft auch völlig falsch interpretiert. Denken Sie nur, entschuldigt, dass ich nochmal die katholische Kirche nenne. Wenn da einige, die etwas Besonderes vollbracht haben, heilig gesprochen werden. Wir sind doch in ihm schon heilig und geliebte. Bruder Heller hat das immer wieder zu Beginn von Versammlungen gesagt. Hat sich so angesprochen, ihr Heiligen und Geliebten. Das ist unsere Stellung. Und wenn im Alten Testament Geräte Gott geheiligt wurden, dann waren die von dem gleichen Material wie auch andere herrliche Geräte, die nur zu anderen Zwecken gebraucht wurden. Für Gott da sein in dem Tempel waren dann diese Geräte heilig, aufgrund ihrer Funktion. Und wenn Gott uns erlöst und erwählt hat, sind wir in Christus Geheiligte und für ihn solche, die ausschließlich dann auch in seinem Dienst da sein sollen. Ihr seid geheiligt. Sicher heißt es dann auch, jaget nach der Heiligung. Das ist dann wieder die Aufgabe, die der Einzelne durch den Geist geleitet erkennen darf und praktizieren darf. Ihr seid gerecht geworden in dem Namen des Herrn Jesu Christi. Eine wunderbare Stellung. Und sehen Sie, diese Gerechtigkeit bedeutet wiederum, dass da ein vollkommenes Werk Gottes geschehen ist. Kann einer gerechter werden durch den Glauben, als er ist? Nein, da gibt es keine Steigerung. Im Glauben dürfen wir wachsen. Aber die Gerechtigkeit ist uns zugesprochen in Christus. Ob das ein Mörder ist oder ein edler Mensch, alle brauchen die Gerechtigkeit Gottes und er spricht sie uns zu. Und etwas Wunderbares, wenn Mörder zum Glauben kommen. Sie haben ja wahrscheinlich auch davon gehört, dass vor 2 Jahren in Amerika eine Mörderin den Tod durch die Giftspritze erleiden musste. Und es gibt jetzt ein Buch. Ich habe es nur in der Ankündigung in einem Werbeprospekt gelesen, ein Buch darüber. Eine Frau, die bereut hat, was sie getan hat, die zum Glauben an Jesus Christus kam. Also da hätte ich als zuständiger Mann wahrscheinlich die Gnade erkannt und auch sie begnadigt. Nun, ich hatte dazu keine Befähigung von hier aus. Man mag zu diesen Entscheidungen in Amerika stehen. Ich will auch jetzt nicht über das Pro und Contra diskutieren, sondern nur sagen, wenn ein Mensch, ein Mörder in Christus, gerecht geworden ist, dann ist er genauso gerecht und heilig wie die, die keinen umgebracht haben. Aber der Jesus sagt, wer kann sich denn in den Gedanken völlig freisprechen? Nicht? Haben wir nicht schon mal gesagt, wie es da heißt, Raha, oder den möchte ich auf den Mond schießen? Ne? Darum brauchen wir alle die Gerechtigkeit in Christus. Und das wussten die Korinther. Im Namen des Herrn Jesu, das heißt in seinem Auftrag, in seiner göttlichen Legitimation. Und das geschieht dann durch den Geist Gottes. Und damit sind wir Glieder dieses herrlichen Christusleibes und sollen nun wachsen hin zu dieser Vollendung. Und darauf freue ich mich, wenn das letzte Glied hinzugetan wird, dass dann auch die anderen Heilskörperschaften noch drankommen. Wer kommt dann danach dran, wenn die Gemeinde vollendet ist? Wir wissen es, Israel, sagt Paulus eindeutig in Römer Kapitel 11. Ich will auch diesem Volk doch diese wunderbare Chance geben, weil Gott dieses Volk erwählt und berufen hat, aber zu seiner Zeit durch Gericht wird es auch Gnade erfahren. Diese wunderbare Stellung dürfen wir also erkennen und darin sollen wir vollkommen sein, aber ich sage nochmal, noch nicht vollendet. Nun möchte ich in dem letzten Teil, ehe dann noch eine Ermahnung kommt, zunächst einen Text aus 2. Petrus 1 zitieren, der uns nun deutlich macht, wie dieses Wachstum im Glauben zu geschehen hat. Und die anderen Apostel, die zwar einen anderen heilsgeschichtlichen Auftrag haben, haben aber das völlige Heil in Christus auch so verkündigt, wenn der Petrus schreibt, ja, dass alles der göttlichen Kraft uns geschenkt ist, betreff des Lebens und der Gottseligkeit, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. 2. Petrus 1, von Vers 3 an. Vers 4. Durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt hat, dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet oder seid, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt herrscht durch die Lust. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das wird hier zum Ausdruck gebracht, indem der Apostel Petrus sagt, dass die allerherrlichste und größte Verheißung, nämlich der göttlichen Natur teilhaftig zu sein. Darf ich hier mal fragen, wissen wir das? Haben wir Teil an dem Leben Gottes, dass wir dieser göttlichen Natur teilhaftig geworden sind? Ja, das ist uns geschenkt, das ist Gnade. Durch die göttliche Kraft ist uns das zugesprochen und vermittelt. Also das sind die größten und kostbarsten Verheißungen, nicht irgendwelche Gaben, die Gott auch schenkt zum Dienst. So eindeutig hier definiert auch von Petrus. Der Geber ist immer mehr als die Gaben, Teilhaber zu sein dieses herrlichen, göttlichen Lebens, ein wunderbares Geschenk. Und das sind dann die Menschen, die allerdings dann auch der göttlichen Welt und Lust entflohen sind und damit dem Verderben. Liebe Geschwister, hier wird klar, dass die Voraussetzung Kompromisslosigkeit ist in diesem Stück. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Nicht, was im Augenblick in unserer Welt passiert. Auf der einen Seite immer mehr Vergnügen, immer mehr wird das Lustprinzip über die Medien, auch den jungen Leuten angeboten. Es wird uns etwas vorgegaukelt, was der Realität gar nicht entspricht. Was die Medien da alles vermitteln, ist schon so schaurig. Schlimmer kann es kaum noch kommen, aber ich bin der Meinung, die Entwicklung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, sind damit dem entflohen, aber auch dem Verderben. Das ist ja eine eigenartige Situation, in der wir leben. Auf der einen Seite scheint es so zu sein, als ob der Mensch alles machen könnte. Wenn man jetzt wieder an die CeBIT-Messe denkt in Hannover, welche technischen Möglichkeiten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und dann auf der anderen Seite BSE und Maul- und Klauenseuchen. Wir sind dem Verderben, und das ist auch wieder so etwas, was mit der Stellung zusammenhängt, bereits entflohen. Weil wir nicht mehr im Reiche Satans, des Gottes und Fürsten dieser Welt leben, das ist das Reich der Finsternis, sondern wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das sind zwei Reiche, die ganz klar voneinander getrennt sind. Da sollen keine Kompromisse entstehen. Und nun, wer eine neue Kreatur geworden ist, wer der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist, der hat nun, und das habe ich vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt, einen Lernprozess, einen Entwicklungsprozess zu vollziehen, bis er vollendet wird. Und da gibt es einige Stufen, die uns hier angegeben sind. Und das ist interessant, dass wir daraus lernen dürfen. Und wir können uns auch jetzt einmal anhand dieses Wortes prüfen, ob wir im Glauben stehen. Da heißt es also, wer das als Voraussetzung hat, erreiche aber damit Fleiß. Fleiß anwenden. Nee, das kommt nicht einfach irgendwie über uns gestülpt in unsere Emotionen hinein. Das ist eine ganz nüchterne Sache. Fleiß anwenden, nun in dem Glauben, in eurem Glauben Tugend zu entwickeln. Oder das sind Eigenschaften, Wesenseigenschaften Gottes. Also im Glauben, weil wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, sollen wir auch die göttlichen Eigenschaften verinnerlichen. Und die entscheidende ist die Liebe. Und die steht nachher ja auch am Ziel dieses Entwicklungsprozesses. Diese Ergabe soll uns erfüllen, dass wir verändert werden in das Bild Jesu Christi. Ihn anschauen werden wir verändert. Schauen wir die Dinge dieser Welt an, werden wir in das Bild dieser Welt verändert. Und wie das in der Welt aussieht, das wissen wir ja. Meine Frau und ich, wir sind etwa 4 Stunden Auto gefahren, einen großen Teil auf der Autobahn. Bitte, ich will nicht richten, wir sind alle Verkehrsteilnehmer und manchmal verhalten wir uns auch nicht immer richtig. Aber das Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer wird so rabiat, so rücksichtslos. Ein Beispiel, wir fuhren, es waren 3 Bahnen wohl, in der mittleren. Und hinter uns war einer, der musste sich scheinbar etwas darüber geärgert haben, dass wir vielleicht nicht in seinem Tempo fuhren. Er überholt uns links und schnitt ohne zu blinken, ja, uns so radikal die Bahn ab. Ein paar Meter nur vor uns her. Wir haben den Eindruck, der will uns etwas auswischen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Man kann manches erleben im Verkehr. Da kommt ja raus, was in uns steckt. Bitte, und wir wollen uns selber immer wieder auffragen, wie verhalten wir uns in manchen Situationen. Darum ist es wichtig, dass wir als Erlöste nun das Wesen Gottes, das durch den Heiligen Geist, durch sein Wort in uns hineingelegt ist im Glauben, dass wir das entfalten, göttliche Tugend, die Liebe, die Barmherzigkeit. Und jetzt könnten wir manches aufzählen, was zur göttlichen Tugend gehört. Ich habe das Wesentliche eben genannt, das ist diese Agape. Und daraus wiederum, aus dieser Tugend Erkenntnis, und das ist eigenartig hier, dass das da steht. Nicht? Wenn wir in das Bild Jesu umgewandelt werden, gewinnen wir Erkenntnis. Also Erkenntnis ist nicht primär Wissen, zwar auch, aber Erkenntnis zielt immer auf Wesenseinheit mit unserem Heiland und Erlöser. Das aber ist das ewige Leben, sagt der Jesus, dass sie dich, den Vater und den du gesandt hast, erkennen. Das Substantiv Epignosis ist mehr als Gnosis. Tiefe Erkenntnis. Und das geschieht in der Verbindung mit Jesus Christus. Wir können das Wort wissenschaftlich studieren und hin und her wenden. Wenn es aber nicht zu dieser inneren Erkenntnis kommt, ist das alles Kopfwissen. Nicht? Das macht uns ja manchmal Not. Während es eine Bewegung gibt, wo sehr stark das Emotionale, das Gefühl ausgebildet wird, gibt es auf der anderen Seite auch die sogenannten Erkenntniskreise, ja, wo manchmal eine kalte Orthodoxie herrscht. Kennen Sie das auch? Oder, im Siegerland gibt es das nicht, nein. Oder im frommen Schwabeländler auch nicht, auch doch. Und wir müssen uns immer wieder fragen, nicht, ob wir nur Wissen haben. Was sagt Paulus? Das Wissen bläht auf. Ich sage, darum muss immer das, was wir hier oben zunächst auch, ja, über den Verstand aufnehmen, wenn wir das Wort lesen, muss das 30 Zentimeter tiefer ins Herz rutschen. Da wird geglaubt, da entsteht die Veränderung. Erkenntnis, Erkenntnis primär einer Person. Und dann all der herrlichen Heilsgüter, dann geht es auch um Lehre. Aber das Entscheidende ist immer Christus selbst, ihn zu erkennen und die Kraft der Auferstehung. Das war das Ziel des Apostels Paulus, so formuliert er es in Philipper 3, ihn zu erkennen und dann sogar auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann steht da etwas Eigenartiges, die nächste Stufe, in der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit. Das wird ja mit einem Fremdwort so übersetzt, Askese. Und das hat allerdings auch wiederum einen bitteren Beigeschmack. Gerade in vielen anderen Religionen wird Askese geübt als ein Mittel, um mit dieser Gottheit eins zu werden. Und was kann da alles geschehen? Mich hat die Lebensgeschichte eines katholischen Geistlichen sehr bewegt, der viel Segen gewirkt hat, der zeitlebens aber einen Metallgürtel mit ganz spitzen Dornen nach innen getragen hat, um von den Sünden befreit zu werden. Und was hat Luther alles getan? Hat sich kasteit, gefastet, gerungen, aber zur Erkenntnis Gottes ist er da nicht gekommen. Diese Enthaltsamkeit ist eine andere, nämlich, dass wir die Lüste, Begierden dieser Welt nicht wie die in der Welt Lebenden für uns in Anspruch nehmen. Nicht? Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen nach Titus Kapitel 2. Und dann heißt es aber auch, sie soll diese Gnade uns erziehen, dass wir eben nicht in Lüsten und Begierden weiterhin verfallen. Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Ist klar, wenn Menschen wie heute, und das ist ein ganz großes Problem, was ich auch im Blick auf unsere Enkel so sehe, immer wieder ständig durch die vielen Angebote eine Lustbefriedigung erleben. Was haben die Kinder doch heute für Spielsachen? Was hatten die Eltern unter uns früher? Ne? Und werden sie eigentlich glücklich damit? Ich will nur so ein Beispiel nennen. Ne? Diese Kinder können nicht mehr Geduld üben und schon gar nicht ausharren. Wenn sie das nicht kriegen, was sie sofort haben möchten, ne? Können Sie sich ja an manche Szene erinnern, die lieben jungen Väter, bitte da in der Zucht und Ermahnung zum Herrn erziehen. Wir tun den Kindern keinen Gefallen, indem wir ihnen alles präsentieren. Nicht? Und unsere heutige Werbung, die Ausgestaltung der Kaufhäuser zieht ja darauf hin, dass die jungen Leute ständig irgendwie angesprochen werden über die Sinne, damit sie die Eltern dann was zahlen müssen. Und kurz vor der Kasse, nicht, dann ist da irgend noch so eine besondere Werbung. Und wenn dann die Kleinen da rumquengeln, dann wollen die Eltern nicht Stopp sagen, sondern erfüllen da auch noch einen Wunsch. Also, diese Kinder, und das erfahre ich immer mehr, meine Älteste ist noch in der Pädagogik tätig, sagt, die sind ganz schwer noch im Unterricht zu motivieren, weil es da um Geduld geht, nicht mal etwas zu üben, Probleme zu lösen, wo nicht Selbstbefriedigung dabei ist. Und wie geht's uns, ihr Lieben? Wie oft höre ich das auch beim Gottesdienstbesuch? Was hat mir das gebracht? Diese Bedürfnisorientierung ist ein Problem. Sicher sollen die Gottesdienste nicht langweilig werden. Da sorgt Gott selber dafür. Aber es geht nicht darum, dass Sie heute mit dem rosaroten Gefühl in der Magengegend nach Hause gehen, sondern dass Sie merken, hier hat Gott den Anspruch, dass ich verändert werde. Das ist dann Segen. Nicht, das ist der Segen Gottes, der bei uns wirkt und ich stelle mich selber mit darunter. Ausharren können, das konnten die Israeliten eben in der Wüste nicht, weil ihnen gelüstete, ne, nach so manchen Dingen. Sie wären am liebsten wieder zurück nach Ägypten. Darum mussten sie länger in der Wüste bleiben, bis zu 40 Jahren. Und auch Paulus schreibt, wir sollen eben nicht so wie die Israeliten uns in der Wüste verhalten. Essen, trinken und spielen. Sicher, wir dürfen dankbar sein für das, was Gott uns schenkt. Nicht? Es geht nicht um diese Absolutheit, nur jetzt so zu leben, dass wir ein Minimum für uns praktizieren. Gott möchte uns auch beschenken und wir dürfen dankbar sein. Aber die Frage ist, wer beherrscht denn wen? Beherrscht uns der Lebensstandard? Oder was es auch sein mag. Ausharren ist dann die Konsequenz Wenn man enthaltsam lebt, kann man auch warten. Muss nicht eben alles haben. Und dann kommt etwas Herrliches, die Gottseligkeit. Warum gibt es so wenig Freude in Christus allein? Für mich ist das hier eine Antwort. Wenn wir zu viel mit den Dingen dieser Welt umgehen und von anderen Angeboten erfüllt sind, können wir nicht gottselig sein. Ich frage mich selber, oder stellen Sie sich mal die Frage vor, genügt Ihnen wirklich Christus? Was muss doch heute teilweise in den Gottesdiensten alles passieren? Also diese Angebote, ich habe gerade jetzt wieder der gelesen, bitte Sie mögen darüber denken, wie Sie wollen, ich will auch da keine Christen diffamieren, aber das ganze Angebot von Willow Creek her, Sie müssen nur die Propaganda da sehen. Eine moderne Frau taucht auf, die da sehr führend ist. Nichts gegen die Frauen und Schwestern, die haben ihre Aufgaben. Und dann wird der genannt, was der für eine Kapazität ist und da irgendeine Band und nicht all diese Dinge werden doch den Leuten schmackhaft machen. Dann kommen sie, herrlich war das. Ja, was hat sie denn wirklich angesprochen? Naja, da kann man was machen. Sterbensprozess, Leiden, Kreuz, bitte, das ist die Frage, die ich mir selber hier stelle. Aber da erfahren wir dann auch Gottseligkeit in Christus. Sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In ihm dürfen wir teilhaben an der Kraft der Auferstehung. Friede, Freude neben der Liebe, die habe ich ja schon genannt, nicht, sind die nächsten Aspekte dieser neunfachen Frucht des Geistes. Warum fehlt oft die innere Freude? Verlassen wir uns zu viel auf die Dinge dieser Welt. Ich bin dankbar, dass wir immer wieder das Wort Gottes haben dürfen. Bewegt meine Frau und ich auch schon manchmal, wenn wir nach Hause kommen und unsere liebe Mutter, die auch mit in den Kreis geht, nicht zuerst fragt, was war das für ein Wort, sondern fragt einmal, na, was gab es denn Gutes zu essen bei Buchs? Ne? Und dann habe ich schon mal gesagt, oh, die geistliche Speise, die wir da bekommen haben, das andere ist auch wunderbar. Ihr versteht, was ich meine. Ist das Nummer eins, was uns bewegt? Christus und seine Herrlichkeit. Paulus hatte diese Leidenschaft, ja, und die schafft auch Leiden für Christus. Und aus dieser Gottseligkeit, und damit kommen die letzten beiden Aspekte, wird entwickelt die Bruderliebe und die allgemeine Liebe. Ist das nicht eigenartig, warum der Petrus jetzt erst die Bruderliebe einbringt? Warum steht die nicht am Anfang? Da klappt es noch nicht so ganz, nicht? Denken Sie doch mal an kleine Kinder, ja? Geschwister. Was gibt es da oft für Zank und Streit? Weil die einfach manche Entwicklungsprozesse noch nicht durchlitten haben. Die Bruderliebe hier hängt auch mit Leiden zusammen. Und vor allen Dingen, wenn ich die Herrlichkeit des Christus in mir erlebt und erfahren habe, dann kann ich damit rechnen, dass der andere das auch erlebt. Und die allgemeine Liebe, ich muss sagen, da stelle ich oft bei mir auch Mangel fest. Nicht, wenn man also so einen rabiaten Verkehrsteilnehmer da erlebt. Dann kann man, wie kann der bloß, nicht? Oder unter manchen anderen schwierigen Situationen, da Dinge klar zu erkennen und den anderen auch zu segnen. Der Jesus hat seine Feinde geliebt. Das kann aber erst da sein, wo wir auch eine gewisse geistliche Reife haben, wo wir in diesem Wachstumsprozess vollkommen bleiben, gesund wachsen, so möchte ich mal sagen, bis dann hin zum Ziel. Und die letzte Ermahnung dazu, wir sollen uns das Ziel nicht verrücken lassen. Liebe Geschwister, das ist immer wieder wichtig, darüber spricht der Apostel Paulus. Lasst euch nicht das Ziel verrücken oder beiseite schieben. Ich werde das morgen nochmal aufgreifen, dass wir zielorientiert leben, weil in Christus uns alles geschenkt ist. Und dass dieser Prozess, wie ihn hier Petrus beschreibt, Paulus hat ähnliche Ansätze in diesem Entwicklungsprozess, Damit wird uns deutlich gemacht, Gott möchte, den uns angefangen hat, das gute Werk, es auch erreichen. Er wird es erreichen, da bin ich gewiss. Aber wir sollen geistlich wach mit dabei sein. Es wird uns also das nicht übergestülpt, sondern dass wir das Wort aufnehmen, dass wir aktiv im Glauben dem Herrn folgen und treu sind, dass wir seine Herrlichkeit schauen, das Ziel ins Auge fassen, bis wir dann auch vollendet sein werden. Und das heißt, verwandelt in ihm einen Herrlichkeitsleib haben, ihn sehen, wie er ist, nach 1. Johannes 3, Vers 2. Dann beginnt die Herrlichkeit. Und was dann noch kommt, die Bibel deutet es an, es gibt auch da bei Gott, denke ich, keinen Stillstand, weitere Entwicklung der Prozesse, aber eine erste Vollendung haben wir erreicht, wenn die Gemeinde vollendet ist, wenn Haupt und Glieder geoffenbart werden. Und das ist ein herrliches Ziel, das sollten wir ins Auge fassen. Das haben wir noch nicht jetzt, nur im Glauben dürfen wir daran teilhaben. Soweit einmal für heute Abend, und ich werde das morgen unter einem anderen Aspekt nochmal aufgreifen. Der Herr segne dieses Wort und segne alle, die dieses Wort innerlich aufnehmen, und das gilt der gesamten Gemeinde Jesu Christi. Amen.